Denkduett. Geistreiche Impulse für dein Leben und deine Arbeit. Ein Podcast der Akademie 3.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcastes Denkduett zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um einem philosophischen Gespräch zu lauschen. Und diesmal wird es wirklich ein philosophisches Gespräch, denn ich, Christoph Queich, meines Zeichens Gründer der Akademie 3, habe heute eine Philosophin zu Gast und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Bettina Fröhlich, die aus Berlin mir heute zugeschaltet ist. Bettina, ich heiße dich herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Christoph. Hallo, ich freue mich.
Bettina, du bist Philosophin. Du hast dich mit einer Arbeit über den platonischen Dialog, genau über den sokratischen Dialog an der Freien Universität in Berlin promoviert und hast dann, weil du ähnlich antiken begeistert bist wie ich, gleich noch eine Habilitation zu einem ähnlichen Thema draufgesetzt. Eine Arbeit über das große Thema des griechischen Geistes, das delphische Gnotisauton, erkenne dich selbst. Du hast darin danach geforscht, inwieweit dieses Thema auch in der Philosophie Platons und bei Sokrates eine wichtige Rolle spielt, auch in der griechischen Literatur, in der Tragödie und andernorts. Und du hast, darüber sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, bei Reklam ein ganz wunderschönes Einführungsbüchlein zu Platon veröffentlicht. Also du bist absolut vom Fach. Darüber freue ich mich ganz besonders, denn ich sage es ehrlich, ich habe selten das Vergnügen, unter Platonikern im Gespräch zu sein. Ich sollte auch noch erwähnen, dass du als Privatdozentin im Augenblick an der Humboldt-Universität unterrichtest. Aber darüber hinaus, und das finde ich ganz besonders spannend an deiner Biografie, einer nebenberuflichen oder ja einer anderen Tätigkeit nachgehst. Du arbeitest in einem Pflegeheim und leistest dort soziale Betreuungsdienste, gerade auch im Bereich der Sterbehilfe. Ich hoffe, dass wir im Laufe unseres Gesprächs auch darauf zu sprechen kommen. Das heißt, du bist keine weltabgehobene Elfenbeinphilosophin, sondern eine, die auch mit beiden Füßen mitten im Leben steht. Und deswegen ist, wie gesagt, meine Freude ganz besonders groß, dass wir heute miteinander ein Denkduett bestreiten können. Klar ist, den Auftakt möchte ich natürlich gerne mit dem Thema machen, was uns beiden am nächsten liegt, nämlich Platon. Du gehörst auch zu denen, die so ganz nicht von diesem Philosophen loskommen und die sich eingehend mit ihm beschäftigt haben. Deswegen sei mir die Frage erlaubt, was ist es denn, das dich an Platon so besonders fasziniert?
Ja, vielleicht fange ich mal so an, Christoph. Eigentlich, wenn ich zurückdenke, war es so, dass mich Platon abgestoßen hat. Mich hat Platon anfänglich gar nicht fasziniert. Ich war ganz und gar von Nietzsche begeistert, zu Beginn meines Studiums. Und habe mich dort in der Tat festgelesen, habe also wirklich alles, was überhaupt greifbar war, von Nietzsche verschlungen und bin mit diesem Bild von Nietzsche, ja, also Nietzsche hatte ein ganz spezielles Platon-Bild, er hat viel Kritik an Sokrates und an Platon und teilt dort ordentlich aus. Mit diesem Platon-Bild bin ich in meine ersten Veranstaltungen gegangen und habe versucht, also dort irgendwie nochmal einen ganz anderen Platon kennenzulernen. Aber das war sehr schwierig, ja. Ich habe immer durch diese Nietzsche-Brille zu Beginn den Platon gelesen. Und dann hatte ich einen sehr, sehr guten Lehrer, der plötzlich ein ganz anderes Bild entworfen hat. Das war ein ganz lebendiger Platon, ein sehr lebendiger Platon. Und dieser Lehrer hat auch sehr stark das Dialogprinzip betont und auch die Selbsterkenntnis bei Platon. Ich habe das gar nicht zunächst sehen können in diesen Texten, das Dialogprinzip natürlich. Ne, da stößt man ja drauf, das kann man nicht übersehen bei Platon. Aber diese Art von Selbsterkenntnis habe ich zunächst dort erstmal nicht gefunden. Und das hat mich aber fasziniert. Ich habe dann, um nochmal sicherer zu werden, auch in meinem Zugang zu Platon noch einen Dritten befragt, weil ich jetzt ganz unsicher geworden bin. Ich hatte das Bild von Nietzsche über Platon. Ich hatte jetzt ein ganz anderes Bild von meinem Lehrer an der Universität. Und dann wollte ich eine dritte Person befragen zu Platon und habe zu Jaspers gegriffen, Karl Jaspers. Dem habe ich vertraut Ich habe ihn einfach gelesen, sein Platon-Bild zur Kenntnis genommen. Und siehe da, also er hat ja eine sehr große Begeisterung, eine sehr große Bewunderung auch für Platon, für diese Philosophie gehabt. Und das hat mich dazu bewogen, jetzt selber noch mal gründlicher in den Platon hineinzulesen. Und das hat dann sehr viele Jahre gedauert, bis ich überhaupt eine Ahnung bekommen habe, worum es bei Platon geht. Also ich meine heute, dass Platon mit einer der schwierigsten Philosophen überhaupt ist in unserer Philosophiegeschichte. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass er keine Theorie aufstellt, hält eben keinen wissenschaftlichen Monolog, bietet uns keine Überzeugung an, die wir ablehnen können oder der wir zustimmen können, sondern er versucht ja, uns in einen Denkprozess mit hineinzuziehen. Und wir wissen meistens nicht, was meint denn Platon selber zur Frage der Tugend oder zur Frage des Seins. Er stellt hier ein Problem dar in diesen Dialogen und führt uns in ein Denken hinein, ohne jetzt am Ende nochmal wie eine Zusammenfassung zu bringen, das ist jetzt die Tugend, ja, oder das ist unter Sein oder unter Tapferkeit oder unter dem Guten zu verstehen. Das präsentiert er nicht, ne? Sondern er will, dass wir einfach selber anfangen nachzudenken. Und das finde ich faszinierend. Das hat mich begeistert an Platon, dass er uns nichts Fertiges vorsetzt, sondern uns.
Ich glaube, da haben wir tatsächlich etwas gemeinsam, denn meine Faszination an Platon ist eine ähnliche. Er ist eben kein dogmatischer Philosoph, der irgendwie seine Lehre verkünden will, auch wenn Nietzsche ihn tatsächlich teilweise so verkauft, ja, das schönste Gewächs des klassischen Altertums, das dann vom bösen Sokrates verdorben wurde. So geht es mir gerade noch durch den Sinn. Und der hat eine dogmatische Philosophie aufgestellt, aber genau das finde ich eben bei Platon nicht. Und ich glaube tatsächlich, es ist eine Besonderheit, dass es so viele verschiedene Platon-Bilder gibt, wie es Platon-Interpreten gibt. So kommt es mir manchmal jedenfalls vor. Aber das ist ja auf der anderen Seite keine Schwäche, sondern eher etwas, das wir an diesem Autor schätzen dürfen, weil es uns dazu zwingt, mit ihm in ein Gespräch zu kommen und uns quasi anhand seiner Texte zu fragen, ja, was will er denn nun eigentlich wirklich sagen? Was ist denn die Weisheit oder die Erkenntnis, zu der er uns durch diese von ihm so kunstvoll arrangierten Dialoge hingeleiten möchte? Du sagtest es, du hast eine Weile gebraucht, bis du verstanden hast, worum es Platon wirklich geht. Jetzt interessiert mich natürlich, worum geht es ihm denn wirklich?
Ja, also ich habe gesagt, bis ich eine Ahnung bekommen habe,
Okay, hast du
das möchte
gesagt,
ich jetzt auch mal
zugegeben.
betonen, das ist
Also
eine Einschränkung.
welche Ahnung hast du bekommen? Oder was dämmert dir? Was ist denn, ich meine, es geht ihm natürlich um viele Dinge, aber was für dich zumindest auch jetzt in deiner heutigen Lebenssituation der Punkt ist, wo du am stärksten Platon als einen Impulsgeber oder wichtigen Denker für dich erkannt hast?
Also ich würde es mal so zusammenfassen. Ja? Es sind drei Stichworte, die hier wirklich die platonische Philosophie sehr gut auf den Punkt bringt. Das ist zum einen das dialogorientierte Denken, das dialogische Denken. Ich sage gleich noch etwas dazu. Zum Zweiten ist es die Selbsterkenntnis. Und drittens ist es der Aspekt der Bildung, der Persönlichkeitsformung. Bildung ist ja bei Platon etwas ganz anderes als das, was wir heute darunter verstehen. Kein Wissenserwerb, keine Aneignung, Akkumulation von Wissen, sondern eine Persönlichkeitsformung. Aber ich würde mal mit dem ersten Aspekt anfangen, ja, mit diesem dialogorientierten Denken.
Ich sage, wir arbeiten uns jetzt daran ab.
Ja, also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, um den es Platon tatsächlich geht. Und für uns ist das schwierig zu verstehen, weil wir eigentlich den Monolog gewohnt sind. Ja? Es wird monologisiert, nicht nur in der Wissenschaft, in der Akademie, an der Universität halten wir Vorträge. Ja? Es ist ein Vortrag, wo eine Diskussion stattfindet im Nachhinein. Aber erstmal entfaltet jemand seine Theorie, seine Position. Und das finden wir ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft wieder, ja, auch in der Politik oder in Debatten, dass erstmal die eigene Position dargestellt wird im Monolog. Und beim Platon ist es eben von vornherein anders gedacht, ja. Also ein Gespräch, ein Nachdenken ist immer an ein Gegenüber gebunden, immer an ein Gegenüber gebunden, ja. Auch Und das finde ich ganz faszinierend bei Platon. Auch das Selbstgespräch ist ja ein Dialog. Ja? Er fängt ja dort an. Ja? Der erste Dialog ist das Gespräch, was ich mit mir selbst führe. Und das wird sehr schön beschrieben, auch im Theaetetos. Dort stellt Sokrates dar, dass ein Denken wie ein sich selber befragen und prüfen ist. Ja? Also ich beantworte die Frage, die ich mir selber gestellt habe, und versuche dann durch die Prüfung dieser Antwort nochmal zur anderen Lösung zu kommen. Ja? Es ist ein Erwägen, ein Problematisieren, was hier im Gespräch mit sich selbst stattfindet und was dann auch im sozialen Dialog stattfindet, im Gespräch mit einem anderen Gesprächspartner, mit einem Gegenüber. Denken ist immer Dialog, ist immer ein Fragen und Antworten, eine Rede und eine Gegenrede, ja, und ein Erwägen, ein Problematisieren. Das ist hier besonders wichtig. Also bei Dialog denken wir ja heute zum Beispiel an den interkulturellen Dialog, ja. Und das ist aber etwas ganz anderes als das, was Platon meint, ja. Also bei diesem Dialog, der heute so oft im Munde geführt wird, ist ein Austausch von Positionen gemeint oder eine Annäherung an das Verständnis der Position des anderen zum Zweck eines Miteinanders, zum Zweck eines friedlichen, eines besseren Miteinanders, ne? Man bemüht sich darum, die Position des anderen erstmal zu verstehen.
Du sagst, es ist eben doch was ganz anderes als das, was
Ja.
wir bei Platon in seinen sokratischen Dialogen vorgeführt bekommen. Und du hast es ja gesagt,
Ja.
das eigentliche Instrument, der Motor dieser Gespräche ist die Frage. Das Infragestellen, auch das sich selbst infragestellen oder das sich selbst infragestellen lassen, was natürlich auch etwas ist, was da manche von Sokrates Gesprächspartnern alles andere als lustig finden, die ja dann irgendwie auch beleidigt sind und schmollend das Gespräch verlassen oder sich dann irgendwie zurückziehen. Das ist ja dann auch alles ganz wunderbar dargestellt. Was mir daran so gut gefällt, ist ja, dass man immer den Eindruck bekommt, es geht hier wirklich um Gespräche zwischen lebenden Menschen, die eben irgendwie auch auf der Suche sind, die auch nicht fertig sind, und die sich eigentlich gemeinsam auf ein für sie noch nicht vollkommen bekanntes Terrain bewegen. Der Sokrates hat ja im Theaetetos, von dem du gerade sprachst, auch diese schöne Metapher der Geburtshilfe, der Mäeutik, mit der er seine philosophische Praxis beschreibt. Würdest du sagen, dass diese mäeutische Komponente für das sokratische Gespräch etwas ganz besonders Kennzeichnendes ist?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also für die dialogisch-dialektische Methode des Sokrates. Ne? Also Dialog ist erstmal gemeinsame Wahrheitssuche, ne? So kann man das mal begrifflich beschreiben. Das heißt Dialog, dass man sich gemeinsam auf einen Weg begibt. Ja? Und da gibt es bestimmte Voraussetzungen, um solch einen Dialog zu führen. Vielleicht kommen wir da auch noch darauf zu sprechen. Ich muss ja erstmal dialogfähig werden. Ja?
Genau.
Also erstmal bin ich ja überzeugt, ne, von der Wahrheit meiner Position und kann das gar nicht einklammern, diesen Wahrheitsanspruch gar nicht einklammern. Aber das ist gefordert, um einen Dialog im Sinne einer gemeinsamen Wahrheitssuche zu führen. Ja? Da muss ich fähig sein, diesen Wahrheitsanspruch erstmal einzuklammern und muss bereit sein, auch eigene Positionen, liebgewonnene Überzeugungen mal in Frage zu stellen.
Und das
Sogar
fällt
das.
vielen schwer.
Ja, verständlicherweise, ja. Also das ist ja ganz klar, ne? Weil Positionen, Meinungen meistens tief verwurzelt sind in uns. Wir eignen die uns an. Viele Meinungen eignen wir uns schon also in der Jugend, ne? Oder sogar im Kindesalter an, ja. Und das sind verinnerlichte Grundüberzeugungen, von denen her wir ja auch handeln und urteilen. Das sind unsere Handlungsgrundlagen und die Grundlagen des Urteils. Und das fällt dann natürlich schwer, so etwas in Frage zu stellen. Wir haben dann den Eindruck, einfach unsere Grundlagen aufgeben zu müssen und ins Bodenlose zu fallen. Ja? Das ist eine große Unsicherheit, die dann erstmal droht. Ja? Und das ist ganz verständlich, dass sich die Dialogpartner des Sokrates dagegen wehren, ja? Mit
Dabei
Henna
ist es,
und
ja, Aber dabei ist es ja nun nicht das Anliegen von Sokrates, unbedingt diese liebgewonnenen Denkgewohnheiten, von denen du sprichst, zu destruieren oder zu dekonstruieren, wie man in der Philosophie des 20. Jahrhunderts gerne sagt, sondern es geht ja eigentlich darum, sie auf ein solideres Fundament zu stellen. Oder da, wo sie wirklich einfach bloß nachgeplappert sind, was wir in den Dialogen auch teilweise vorgeführt bekommen, sie dann tatsächlich mit einem fast dionysischen Anflug zu zerstören oder eben ihrer inneren Widersprüchlichkeit zu überführen. Nun gibt es ja dieses schöne Höhlengleichnis, an das ich auch denke, wo im Prinzip beschrieben wird, wie der Weg der Philosophie eben bei diesen Denkgewohnheiten anfängt oder auch den Vorurteilen, die wie Fesseln die Menschen quasi in einer Art Gefangenschaft halten und eben durch das befreiende, öffnende Fragen, der Weg zu einer besseren, tieferen Einsicht oder auch einer besser begründeten Position, wenn man das so sagen darf, geebnet wird, wobei eben das Fragen ganz wichtig ist. Aber mich würde jetzt nochmal dabei interessieren, wohin geht das Ganze? Ne? Also wir sind ja heute auch gewohnt zu sagen, kritisches Denken müssen wir unbedingt auch schon unseren jungen Leuten beibringen. Aber dieses kritische Denken scheint manchmal kritisches Denken um seiner selbst willen zu sein, wo dann gar nicht irgendwie eine Richtung erkennbar wird, eben eine Richtung hin ans Licht, aus der Höhle zu einer tieferen Einsicht. Wie würdest du diesen Weg beschreiben? Oder was ist nach deinem Verständnis die Richtung, die Sokrates einschlägt, wenn er mit seinen Gesprächspartnern diese Praxis der Mäeutik, der Hebammenkunst anwendet?
Ja, es ist Kritik und Einsicht zugleich. Ne?
Ja.
Also ich meine, dass bei Platon beides zusammenfällt. Ne? Es ist eben nicht nur der destruktive Dialog, wo man Meinungen zerstört, sondern wenn die Ausrichtung da ist, die Sokrates verkörpert, ne? Also diese Sachsuche, die Ausrichtung auf die Sache, dann ist dieser Dialog zugleich konstruktiv. Also die Methode ist eine kritische, ja, über das Prüfen von Meinungen, über die Wissensprüfung gelangt man zur Sacheinsicht. Und das ist eben nicht einfach zu verstehen, weil wir meistens beides voneinander trennen. Ja? Wir haben eine kritische Sichtweise, üben Kritik an einer Person oder einer Sache oder an einem Text, ja, einer Position, und auf der anderen Seite wollen wir versuchen, etwas zu entwickeln, etwas Positives aufzustellen und zu entfalten. Also das fällt irgendwie immer auseinander. Und bei Sokrates ist es aber ein und derselbe Prozess, ja? Die kritische Prüfung, das Untersuchen, das Infragestellen von Überzeugungen führt zur Einsicht. Aber wie gesagt, das funktioniert nur dann, ja, wenn diese Haltung des Nichtwissens, ne, die Sokrates verkörpert, auch tatsächlich gelebt und vorhanden ist. Wenn so wie der Dialogpartner ein Wissen unterstellt wird, ne, und man immer schon davon ausgeht, Wahrheit zu kennen, und ein begründetes Wissen zu haben, dann funktioniert das konstruktive Element des Dialogs nicht.
Ja.
Und viele von diesen Gesprächspartnern des Sokrates begreifen ja auch den Dialog als rein destruktives Gespräch. Ja? Sie sehen einfach gar nicht, dass es auch positiv, konstruktiv sein kann, weil sie nicht diese Haltung des Nichtwissens haben, die Sokrates verkörpert. Ja? Ja.
Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, zumal deswegen, weil ja die Gespräche, die Sokrates mit seinen Gesprächspartnern in Platons Dialogen vorzugsweise führt, um Themen kreisen, mit denen die Menschen in einem hohen Maße identifiziert sind. Also Fragen, die, wenn man so will, die Wahrheit, die Tugend, die bestmögliche Form des menschlichen Lebens betreffen. Was ist die Tapferkeit? Was ist überhaupt Arete, Bestheit, Tugend? Was ist Gerechtigkeit? Das sind ja, oder was ist Frömmigkeit bei meinem Freund Eutyphon, dem Experten in Dingen der Frömmigkeit? Ja, das sind ja Punkte, mit denen die Leute halt in einem so hohen Maße identifiziert sind, weil es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern auch um ihre eigene Lebensform geht. Das bringt mich jetzt auf das Thema, was du auch angesprochen hast, was für deine Arbeit ja auch so wichtig ist, eben die Selbsterkenntnis, weil es ja, wenn man über diese Frage redet, nicht nur um eine Sacherkenntnis, sondern immer zugleich auch um eine Erkenntnis über seine eigene Existenz gehen muss.
Ja, genau. Und das ist gut, dass du das sagst, ja. Dieser Aspekt der Selbsterkenntnis, der wird, so meine ich, genau durch das Höhlengleichnis veranschaulicht. Wir waren ja bei dem Höhlengleichnis
Genau.
vorhin. Und dort wird ja erstmal ein Weg innerhalb der Höhle beschrieben. Ja? Der Höhlenbewohner wird entfesselt, er wird befragt zu den Dingen, die in der Höhle sind, ja, und wird hinaufgeführt, gezogen, ja, genötigt.
Ja,
So
ja.
hast du beschrieben. Er will eigentlich gar nicht, ja. Er will eigentlich dort vor dieser Höhlenwand sitzen bleiben.
Der
Ja,
will nicht aus
er wird
seiner
jetzt.
Komfortzone raus, genau.
Nein, er wird genötigt, ne, und durch das Fragen ist das Nötigende, ja, und das Emporziehende. Und dann wird aber beschrieben, dass er eigentlich nicht an Erkenntnis gewinnt, sondern zunehmend blinder wird. Er wird ja immer blinder. Er kann kaum die Gegenstände erkennen, ja. Und in das Feuer soll er dann schauen, was in der Höhle flackert. Aber da kann er gar nicht hineinschauen, ne, weil ihn das so blendet. Und als er dann, wenn er dann diese Höhle hinausgeführt wird und ins Freie gelangt und in das Sonnenlicht schaut, dann kann er gar nichts mehr sehen. Ne? Ist ganz
Genau.
geblendet und möchte, so wird das dann beschrieben, möchte am liebsten wieder zurück, ne, wo
Ja.
er herkommt, möchte dort seinen Platz wieder einnehmen. Und da fragt man sich ja, was passiert denn mit der Person, die dann außerhalb der Höhle weitergeht? Ne? Da wird ja ein zweiter Weg beschrieben außerhalb der Höhle, der dann bis zur Sonne führt, ne, bis zum Blick in die Sonne. Das
Ja.
ist dann die Erkenntnis des Guten bei Platon, ja. Aber was passiert denn dann? Warum wird denn dieser Weg beschritten? Warum geht der Bewohner nicht zurück? Und das ist genau der Moment, wo eine Einsicht greift, eben diese Einsicht in das Nichtwissen, die in der Höhle nur momenthaft da ist, aber eigentlich noch nicht wirklich. Ja? Der Mensch in der Höhle hält immer noch fest an seinen Überzeugungen, an der Wahrheit seiner Überzeugungen und will die nicht preisgeben, ja? Will die nicht loslassen. Aber erst wenn er sie loslässt, ja? Wenn er diese Überzeugung mal in Frage stellt und bereit ist, auch aufzugeben, ja? Wenn er also seinen eigenen Wahrheitsanspruch in Frage stellt, dann kann er tatsächlich, ne, also diese Gegenstände außerhalb der Höhle sehen und diesen Weg beschreiten. Das ist ja alles sehr, sehr sinnlich, ne? Also sehr bildlich formuliert, ne? Und das ist auch die Gefahr bei diesem ganzen Gleichnis, dass man da plötzlich eine Zwei-Welten-Lehre konstruiert, ne? Aber das ist ja nicht gemeint, ne? Gemeint sind zwei verschiedene Einstellungen zu sich selbst und zur Wahrheit. Ne? Beanspruche ich, ja, die Wahrheit, die Tugend und so weiter, das Gute, oder weiß ich um meine eigenen Begründungsdefizite, um meine Verständnisdefizite und kann mich dann in einer sehr energischen Suche, ne, auf das mir Fehlende ausrichten? Das ist der Weg außerhalb der Höhle. Ja? Das ist
Okay,
gemeint.
das ist ja nun auch ein sehr aktuelles Thema, denn wenn wir uns in unserer politischen Welt umschauen, in der Welt, die eben auch durch sozusagen durch die Höhle der virtuellen Medien generiert wird, wo man auch das Gefühl hat, dass die Leute zwar nicht permanent auf eine Höhlenwand schauen, aber doch auf die Benutzeroberfläche ihrer digitalen Endgeräte, dann sieht man halt, hier ist auch viel Gefangenschaft. Hier sind viele Menschen einfach gefangen, in ihren Meinungen, in ihren Positionen, in diesen gedanklichen Mustern, Denkgewohnheiten etc. pp. Die Lehre, die wir bei Platon aus Platons Höhlengleichnis und aus seiner ganzen Philosophie letztlich mitnehmen können, ist, es gibt einen Weg daraus. Das ist der Weg der Frage, das ist der Weg der Selbstreflexion, auch der Weg der Selbstbefragung, auch der Mut, sich selbst in Frage zu stellen. Und dann kommt man eben in diesen Bereich des Freien, in dem man sich dessen bewusst wird, wie du gerade sagst, wie viele Begründungsdefizite es bei diesen Höhlenpositionen eigentlich gibt. Aber jetzt wird meine Frage nochmal, was ist das Konstruktive, was deiner Ansicht nach den Menschen da draußen erwartet? Denn irgendeinen Anreiz müssen wir ja haben, aus der Komfortzone unserer Denkgewohnheiten auszubrechen und eben das Licht der Sonne, eben das Licht, das dann mit der Idee des Guten oder auch des Wahren und Schönen gleichgesetzt wird, uns dahin zu begeben. Also es geht ja Platon schon auch darum, dass uns da eine Orientierung höherer Art, wenn man so möchte, zuteil wird, die wir vielleicht brauchen, um in unserer höhlenartigen Alltagssituation ja nicht vollends verloren zu sein oder eben in diesem ständigen Gerede der Meinungen einfach nur mitzuschwimmen.
Ja, also die Orientierung ist im Grunde genommen schon anfänglich gegeben durch diese Einsicht, ne, in die eigenen Begründungsdefizite. Wenn ich das ernst meine, wenn ich tatsächlich solch eine Einsicht in das Nichtwissen habe und erlange, dann kann ich gar nicht anders, als mich suchend auf diese Wahrheit, auf das Fehlende auszurichten. Ich bin dann in einer suchenden Einstellungen und das ist schon eine erste Orientierung, ja? Einfach diese Beziehung, diese Bezugnahme auf einen Gegenstand, der mir zwar immer schon vertraut ist, ne? Also es geht ja bei Platon immer um die ganz vertrauten Dinge, um das Ethische, um ethische Gegenstände, aber durch diese Bezugnahme auf einen Gegenstand, den ich selbst noch nicht habe, den ich erst verstehen will, ne? Und den ich mir erst erwerben will, habe ich schon eine gewisse Orientierung. Ja? Aber ich würde noch weitergehen. Natürlich, ne, ist dieser Weg der philosophischen Suche, ne, so wie sie da beschrieben wird bei Platon, immer verbunden auch mit einer Persönlichkeitsformung. Ja? Und da werden die Auswirkungen des Denkens tatsächlich sehr anschaulich. Ne? Also Platon geht es ja zuletzt darum, durch diese suchende Ausrichtung, durch diese andere Denkorientierung, eine Persönlichkeitsgestaltung, ja, zu vollziehen, die zu einer inneren Harmonisierung der Kräfte führt. Ja? Also er geht davon aus, dass wir ganz verschiedene Kräfte, Antriebe, ne, in uns haben, die ja meist im Konflikt miteinander sind oder oft, ja, und teilweise auch sogar im Kampf gegeneinander, ne? Also er vergleicht das ja immer auch mit einer Polis, ne? So wie die Polis strukturiert ist, so wie die Kräfte dort, ne, auch miteinander wirken, so sieht es auch im Inneren des einzelnen Menschen aus, ja? Also das macht er ja ganz oft, ne? Also diesen Vergleich, diese Parallele, diese Analogie von Einzelseele und Polis. Und im Denkprozess geht es darum, ja, diese Konflikte zu befrieden, also eine Grundharmonie, eine Grundordnung, ne, in der eigenen Person herzustellen, ja,
Ja, wenn ich da,
die dann natürlich handlungsfähiger macht, ja,
wenn
wenn
ich da gerade
Tendien.
noch mal kurz reingrätschen darf, sorry. Aber ich fände das erstmal spannend, dass du jetzt auch die politische Komponente mit reingebracht hast. Aber ich würde noch mal gern einen kleinen Schritt zurückgehen, um zu schauen, ob wir da am gleichen Strang ziehen. Der Weg der Selbsterkenntnis, der ja für die platonische Philosophie so wichtig ist, ist, so wie du es beschrieben hast, nicht nur ein Weg der Selbsterkenntnis, sondern auch der Selbstformung oder auch der Selbstbildung. Damit hätten wir ein anderes wichtiges Thema in der platonischen Philosophie, das du ja auch eingangs bei den drei Dingen, die dich faszinieren, erwähnt hast. Es ist eine Philosophie des Bildungsganges und auch das Höhlengleichnis wird hier eingeführt als eine Metapher für die Paideia, also für die Bildung der menschlichen Seele. So dass ja das Spannende, das fasziniert mich halt auch wiederum so daran, dass Erkenntnis und Bildung eigentlich bei Platon immer Hand in Hand geht. Man kann das eine eigentlich gar nicht vom anderen trennen. Also die Sophia, nach der der Philosophos ja strebt, ist ja kein rein theoretisch-kognitives Wissen, bei dem ich jetzt irgendwie aus der Höhle rauskomme, dann kriege ich da irgendwie was zu sehen, jetzt habe ich es gesehen, jetzt kann ich wieder in die Höhle gehen und kann davon erzählen. Das ist ja nicht so. Sondern es ist ein Prozess, der die Seele des Menschen, die Psyche, auch einer Umwandlung unterzieht. Oder man könnte auch sagen, eines Reifungsprozesses. Mir kommt es immer so vor, als sei dieser Bildungsgang eigentlich wie soll man das sagen, ja, ein Weg dessen, was wir heute in so einem neudeutschen Begriff gerne die Potenzialentfaltung nennen. Also einerseits wirklich dieses Aufgehen der menschlichen Person, das aber andererseits, und das ist der Punkt, den ich jetzt gerne nochmal herausheben möchte, immer auch etwas mit Harmonie und Ordnung zu tun hat. Also dieses Bild, die menschliche Seele ist wie so ein Gemeinwesen, in dem es antagonistische Kräfte gibt, die irgendwie miteinander befriedet werden müssen, in einen Zustand der Harmonie oder dann eben auch der Gerechtigkeit gebracht werden müssen, damit das Leben gelingt. Das finde ich ist einfach ein sehr schöner Gedanke, weil er sich sowohl sozusagen in der Psychologie als auch in der Politik bewährt. Und der nach meinem Dafürhalten eben auch eine ganz große Bedeutung für uns Menschen heute hat. Weil wir ja heute auch immer dazu tendieren, irgendwie ja, Wegweisung, Orientierung durch Positionen zu gewinnen, die wir dann auf dem Marktplatz der Talkshows gegeneinander abgleichen. Aber dass das irgendwas mit uns zu tun hat, dass wir selber Prozesse durchlaufen müssen und uns transformieren müssen, um ja zu, sagen wir mal, zu reifen Menschen zu werden, ist etwas, was uns doch manchmal abhanden gekommen zu sein scheint. Also vielleicht könntest du noch mal diese Brücke zwischen der Harmonisierung der eigenen Seele und auch dieses gesellschaftlichen Aspektes der Harmonisierung einer Polis ein Stückchen bauen, weil ich glaube, von da können wir dann eben wirklich ganz klar erkennen, was der eigentliche Kern, das eigentliche Zentrum oder Ziel dieses Bildungsganges der Philosophie ist.
Ja, es sind ja zwei Fragen. Also so wie du begonnen hast, ist ja das, was jetzt noch gar nicht so gut verstehbar ist, der Zusammenhang von Einsicht und Formung, ja, innere
Genau.
Persönlichkeitsformung. Es fällt hier eben nicht auseinander, wie oft, ja, auch bei anderen Philosophen, sondern das soll ja ein und derselbe Prozess sein. Ja, im Prozess der Einsicht vollzieht sich zugleich, ne, eine Charakterbildung. Und das ist gut verstehbar, wenn man bedenkt, dass ja in diesem sokratischen Dialog nicht abstrakte Gegenstände behandelt werden und nicht Theorien der Tugend besprochen und erörtert werden, sondern es sind jeweils die eigenen Tugendüberzeugungen, ja, die stehen in Frage und die
Ja,
werden
das korrekte Sein.
untersucht. Und damit das eigene Sein. Ne? Also mit dieser Tugendüberzeugung ist ja auch immer der Anspruch verbunden, dass ich tatsächlich auch, ne, also im Besitz einer ethischen oder dass ich einfach gut bin, um das mal so ganz kurz, ne, zu formulieren. Also es geht immer um die eigenen Überzeugungen, die hier untersucht werden und im Dialog werden zuletzt die Handlungsmaßstäbe geprüft, die ich anlege. Und die letzten Handlungsziele, ja, werden überprüft, die ich verfolge. Also, und wenn sich dort herausstellt, ne, also das ist nicht ganz stimmig, ne, das kann nicht gut begründet werden, dann hat es natürlich sehr stark, ne, mit meiner ganzen Existenz, mit meiner Lebensweise zu tun. Ne?
Wobei ich es eben ganz spannend finde, du hattest es ja vorhin auch schon gesagt, dass dieses Gutsein, also dass die Suche nach der Antwort, was heißt es eigentlich, wenn, oder was bedeutet es, wenn ich sagen kann, ich bin gut, dass diese Suche ja nicht wie in der neueren Philosophie darauf ausgerichtet ist, bestimmte Werte oder externe Maßstäbe dingfest zu machen, anhand derer ich mich jetzt, an derer ich ermessen kann, ob ich eine moralisch integre Person bin oder nicht, sondern wie du schon sagst, ist das Gutsein richtet sich ja nach diesem inneren Einklang der Seele des Menschen mit sich selber. Mit sich selber, aber auch mit den anderen, mit der Polis, denen der Mensch angehört. Das finde ich eben auch wiederum an Platon so aufregend. Und da wäre nochmal für mich interessant, welche Sicht du darauf hast, dass wir es hier mit einer Ethik zu tun haben, die Maß nimmt, ja, wenn man so will, am Wesen des Menschen, an der Verfasstheit dessen, was Platon die Psyche nennt, also die menschliche Seele, dass es eben gerade nicht darum geht, sich bestimmten moralischen und auch religiösen Imperativen zu unterwerfen, sondern zu verstehen, was Menschsein in seinem Kern bedeutet und darüber dann eben auch die Kriterien zu gewinnen, an denen ich Maß nehmen muss, wenn ich denn ein gutes Leben führen möchte.
Ja, also das hat mich auch immer an Platon fasziniert, ja, dass hier keine externen Maßstäbe herangeführt werden, ne, bei dieser Prüfung und auch keine Forderung des Sollens erhoben werden, ja, auch keine Handlungsregeln im Grunde genommen aufgestellt werden, ja, sondern Platon setzt darauf, ja, dass hier ein Prozess der inneren Transformation stattfindet, ne, durch diesen Dialog, durch diese Selbstprüfung. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll, ja, aber letztendlich viel überzeugender, meine ich, ne, als hier äußere Handlungsregeln, ja, aufzustellen. Und die Maßstäbe, die hier angelegt werden bei dieser Selbstprüfung, sind ja die eigenen Prämissen, ja, die zugrunde gelegt werden. Also Sokrates bedient sich ja immer der Prämissen, die der andere immer schon mit einbringt ins Gespräch. Ja? Also alle Partner sagen natürlich, die Tugend ist etwas Gutes, ja, das ist etwas Förderliches, etwas Lebensdienliches und Nützliches, ja. Und daran, ja, wird jetzt die Überzeugung gemessen. Und Platon setzt im Grunde genommen bei dem an, was im Alltag immer schon einfach vorausgesetzt wird und an der Bedürfnisstruktur auch des Menschen, ja, an den Grundbedürfnissen, die vorhanden sind, so wie das im Symposium zum Beispiel beschrieben wird. Das Grundbedürfnis des Menschen ist, glücklich zu sein, ja. Also ein tiefes Glücksgefühl zu haben, nicht nur ein momentanes, sondern eine Haltung, ja, der Zufriedenheit und der inneren Heiterkeit, der Ausgeglichenheit, ja. Das ist ein tiefes menschliches Grundbedürfnis. Und daran setzt Platon an und fragt, gut, aber wie ist das zu erreichen? Ja?
Genau.
Wie können
Ja.
wir ein richtiges Glück erreichen, nicht nur ein momentanes, punktuelles Glück, ja. Das ist dann dieser Weg der Suche, ja. Oder er setzt an, auch beim Begriff des Guten. Das ist ja keine Erfindung von Platon. Er führt das ja nicht irgendwie von außen ein oder spekulativ ein, sondern er analysiert einfach das Alltagsdenken und sieht, also Menschen wollen etwas Gutes für sich zunächst, ne? Also alles Handeln ist erstmal auf irgendein Gut ausgerichtet, auf etwas, was man für sich selbst als nützlich, als vorteilhaft, als erfüllend begreifen kann. Und das greift Platon auf und stellt dann eben hier auch die Frage, gut, wenn das so ist, ne, dass wir im Handeln und überhaupt in unserer ganzen Existenz, ne, immer auf ein gutes zielen, was ist denn dann das Gute? Ne? Was ist denn das Gute, was dann wirklich erfüllend ist? Dort kommt dann diese Frage hinein. Aber den Begriff zieht er einfach aus dem Alltagsdenken heraus, ja, und auch das Bedürfnis, ne? Die Struktur zieht er dort heraus und stellt das nicht jetzt irgendwie als Forderung daneben, ja?
Genau, also er holt die Leute eigentlich oder die Menschen da ab, wo sie gerade stehen, in ihrer Bedürftigkeit, auch in ihren landläufigen Interpretationen von Schlüsselbegriffen wie Glück, Freundschaft, Gerechtigkeit und dergleichen, um dann herauszufinden, ob eben die Deutung, die seine Gesprächspartner diesen entsprechenden Schlüsselbegriffen geben, nicht möglicherweise dem Erreichen der Qualität, die damit benannt ist, geradewegs im Wege steht. Und das finde ich halt so faszinierend. Natürlich sind sie alle darüber einig, dass Tugend was Gutes ist und dass alle glücklich sein wollen, aber in dem Augenblick, wo dann eben darüber diskutiert wird, was der Weg dahin ist oder wie man begrifflich genau definieren oder bestimmen kann, was es mit dem Glück auf sich hat und auch wo es dann sozusagen in der Person des Gesprächspartners sichtbar oder eben nicht sichtbar wird, da sind dann die Meinungen halt recht unterschiedlich. Und deswegen ist, glaube ich, ja diese Selbsterkenntnis so wichtig, dass es den Menschen im Gespräch dann tatsächlich gelingt, herauszudestillieren, was das Menschsein im Allgemeinen bedeutet und was es für diese konkrete Person im Einzelnen dann wiederum bedeuten kann, welche möglichen gedanklichen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, um eben ja den Weg ins Freie anzutreten und sich wirklich auch selber eine Lebensform zu geben, die dem entspricht, was das Menschsein im Kern ausmacht.
Ja, das ist ganz gut, dass du das jetzt noch mit einwirfst, ne? Ich hatte ja bisher bei dem Stichwort Selbsterkenntnis vor allem diese Einsicht in die eigenen Verständnisdefizite, ne, in die Begründungsdefizite, in das vielleicht noch nicht ganz vollkommenes Sein, ne? Also dieser Erkenntnis des Nichtwissens angeführt, ne? Aber das kommt natürlich dazu, ja? Selbsterkenntnis ist ja nicht nur diese Erkenntnis des Nichtwissens, sondern die ist ja dann, wenn dieser Suchweg beschritten wird, auch eine Einsicht in das, was ich sein kann, ne? In das Menschsein, ja? In ein vollkommenes Menschsein, was dann also mit Tugend umschrieben werden kann, ne? Also das ist dann eine Einsicht, wenn man so will, in ein ideales Selbst, ja, also was ich faktisch nicht bin, ja, zu dem ich mich erst machen kann und vielleicht auch muss, ne? Wenn das meine menschliche Aufgabe ist, ja.
Genau, und das auch nie abgeschlossen ist, weshalb es eben auch kein irgendwie verlässliches, endgültiges Wissen darüber geben kann.
Ja.
Nur eines ist eben dann doch sicher, und das ist etwas, worauf Sokrates auch immer wieder hinweist, nämlich die Endlichkeit, die Sterblichkeit, der Umstand, dass dieses Leben, das wir da führen und bei dem wir so darum ringen, dass es ein gutes, im griechischen Sinne tugendhaftes, erfülltes Leben ist, irgendwann ein Ende nehmen muss. Da gibt es dann im Phaidon auch die Stelle, wo Sokrates einmal sagt, ja, Philosophie bedeutet eigentlich ein permanentes sich Vorbereiten auf den Tod. Ich würde jetzt gern zum Abschluss unseres Gesprächs, denn unsere Zeit läuft langsam ab, nochmal darauf zu sprechen kommen, dass du ja eben auch in der Sterbebegleitung unterwegs bist, wo du es eben auch mit Menschen zu tun hast, die am Ende ihres Lebens sind, auf ihr Leben nochmal zurückblicken, vielleicht auch nach Sinnstiftung oder nach der Sinndimension ihres Lebens suchen, um auf eine dann auch friedliche Weise dieses Leben hinter sich lassen zu können. Hast du den Eindruck, dass die Philosophie dir bei dieser Arbeit hilfreich ist?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also erstmal schon insofern, als es verblüffenderweise oder auch nicht verblüffenderweise ja ganz ähnliche Fragen sind, ja, die am Ende des Lebens auftauchen und die sich eine Person, eine philosophisch interessierte Person am Anfang des Lebens, also im jugendlichen Alter stellt. Ja, am Ende geht es nochmal um die ganz großen Fragen, die da auftauchen. Ja, die Frage nach dem Guten, was wirklich gut ist und was nicht gut ist, die wird natürlich immer am eigenen Leben dann auch erörtert, aber oft, ne, beschreiben Personen dann auch, ne, eine übergeordnete, allgemeinere Ebene, ne, und stellen dann wirklich nochmal so ganz deutlich und explizit diese Frage nach dem Guten, aber auch diese Frage, was wir eigentlich sind, ja, was sind wir als Mensch im Kern, ja, was ist das, was wir mit Seele bezeichnen, ja. Gibt es so etwas wie eine Dauerhaftigkeit der Person, des individuellen Bewusstseins? Ja? Bleibt da irgendetwas übrig von uns, ja? Oder nicht? Ja? Und das sind ja Fragen, die man sich doch auch stellt, ja? Wenn man gerade das Leben bewusst anfängt wahrzunehmen. Das sind so ganz radikale, grundsätzliche Fragen und die tauchen dann am Ende des Lebens noch einmal auf. Und das finde ich wirklich ganz spannend, ja? Dass es hier irgendwie so eine Parallele gibt. Und ich denke schon, natürlich, also dass die Philosophie beim Thema Sterbebegleitung ganz richtig am Platz ist. Sehr richtig am Platz ist, ja.
Platons Antwort auf die Frage nach dem guten Leben lautet ja, so wie ich ihn verstehe, zumindest im Prinzip, ein gutes Leben ist ein Leben, in dem wir die in uns schlummernden Möglichkeiten zur Entfaltung gebracht haben und das so, dass wir uns nicht gegenseitig darin oder uns sich selbst darin blockieren, sondern dass wir diese Harmonie der Psyche erlangt haben, dass wir im Prinzip mit uns im Reinen sind und gleichzeitig aber auch mit den Menschen unserer Umgebung im Reinen sind. Hier geht es denn ja gar nicht so sehr, dass man irgendwelchen moralischen Imperativen Genüge geleistet hat oder irgendwelche Nutzen- oder Zweckerwartungen erfüllt hat, sondern eben diesen eigentlich relativ bescheidenen Schritt getätigt hat, ja, eine Harmonie mit sich und der Welt hergestellt zu haben. Wenn du die Menschen, mit denen du arbeitest, beobachtest, siehst du, dass so ein Gedanke den Menschen helfen kann, aus dem Leben zu scheiden?
Ja, auf jeden Fall, Christoph, ne? Das ist auf jeden Fall so. Also eine innere Zufriedenheit, ne? Mit sich selbst und auch das Gefühl, dass man nochmal am Ende des Lebens sowohl innere Konflikte lösen konnte, als auch Konflikte mit anderen Menschen. Das gibt es ja ganz oft, ne? Dass man irgendwie mit Angehörigen oder auch mit Freunden einen Streit hatte und die plötzlich dann nicht mehr gesehen hat, ne? Es gibt irgendwie ein Auseinanderdriften und dann kommt es zum Abbruch des Kontaktes. Und am Ende des Lebens meine ich oder sehe ich, ne, beobachte ich, dass da ganz stark das Bedürfnis da ist, solche Konflikte nochmal für sich selbst zu erörtern und auch Lösungen herbeizuführen. Ne? Sogar oft dann auch mit diesen betreffenden Menschen, dass man sich doch noch einmal sieht, ne, obwohl man sich jahrzehntelang nicht gesehen hat, um einfach noch einmal eine Aussprache zu führen und das zu befrieden, ja, diesen Konflikt zu befrieden. Und das lässt sich natürlich auch übertragen auf innere Konflikte. Und wenn man es allgemeiner fasst, ist natürlich eine innere Harmonie der ideale Zustand, ne, um gut zu sterben, ja. Also, das ist schon so. Also mit einer inneren Harmonie, mit einer Befriedung von Konflikten kann man besser, viel leichter loslassen und gehen, sterben. Ja?
Und ich glaube, dafür ist es halt so wichtig, dass man nie aufhört, mit sich und den anderen im Gespräch zu sein, weil das letzten Endes eben das Gespräch ist, das solche Konflikte auflösen kann oder das uns auch hilft, eben mit der Kraft des Fragens und Denkens dasjenige aus dem Weg zu räumen, was uns dabei möglicherweise im Wege steht. So sehen wir also, diese platonische Philosophie, über die wir gesprochen haben, ist eine, mit der man nicht nur gut leben, sondern auch gut sterben kann. Und ich glaube, etwas viel Besseres kann man über eine Philosophie gar nicht sagen. Und ich freue mich sehr, Bettina, dass du da in mir eine Schwester im Geiste bist, die auch die platonische Philosophie, wie am Ende nochmal deutlich geworden ist, in die Lebenswirklichkeit der Menschen übersetzt. Gerade auch da, wo das Leben zu Ende geht, da, wo Menschen zerbrechlich und wo sie fragil sind. Denn ich denke, Philosophie muss sich genau an diesem Punkt bewähren. Dass du uns Einblicke auch in deine Arbeit am Ende noch gegeben hast und in das Denken, das diese Arbeit trägt. Dir, Bettina, noch einmal ein ganz herzlicher Dank. Dir für deine Arbeit weiterhin alles Gute und würde mich sehr freuen, wenn wir im Gespräch bleiben und unser Denkduett vielleicht bei Gelegenheit auch noch einmal fortsetzen können.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Christoph. Hat mir Spaß
Sehr
gemacht.
schön. Und dann an allen, die das gehört haben, tschüss und bis zum nächsten Mal.